Ich weiß nicht, wie euch das jetzt so geht. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wo ihr euch so einsortieren wollen würdet. Also, würdet ihr gerne mit knien oder lieber mit stehen oder lieber mit sitzen?
Also,
als ich das Stück das erste Mal gelesen habe, so ein bisschen verändert gegenüber dem ersten Mal, aber als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich am Anfang gedacht, was wollen die denn? Also, ist doch ziemlich eindeutig, wer jetzt von den dreien richtig ist. Und dann habe ich so im weiteren Lauf des Stücks habe ich so gedacht, okay, ich glaube, ich habe jetzt verstanden, was sie mit diesem Stück vorhaben. So, ja, und jetzt bin ich also derjenige, der irgendwie versuchen muss, jenseits von mir selber oder doch mit mir selber, tatsächlich diese Bibelstelle mir mit euch anzugucken, ohne dass diese Bibelstelle nachher irgendwie zu so einem Bibelstudium wird. Übrigens, das Bibellexikon, das Sandra hier vorne verwendet hat, ist wirklich gut. Also wenn einer von euch mal gerne wissen will, wo es ein ordentliches Bibellexikon gibt, könnt ihr mal Sandra fragen, da mal reinzugucken. Das ist wirklich gut. Okay. Natürlich, ich bin Pastor geworden, also natürlich löse ich meine Probleme in der Regel mit Lesen. Ja? Also man kann auch beten, aber ich merke, Lesen hilft mir mehr. Ja, ihr versteht, ne? Jeder hat so seine Ecke und seine Kante, die irgendwie schwierig ist, mit der man irgendwie umgehen muss. Ich fange mal aber eine Kante früher an, nämlich überhaupt bei diesem ganzen Ding mit der Sünde. Ich erzähle euch mal eine Geschichte, die ist so skurril, die ist uns so fremd, aber ich erzähle sie euch, um einfach mal zu sagen, ja, so haben Christen mal auch über Sünde gedacht. Es gibt einen Mann, der heißt Finney, also den gab es, der ist inzwischen tot, der ist Rechtsanwalt gewesen und irgendwann im Laufe seines Lebens hat der Mann angefangen, als Prediger zu arbeiten. Und wie gesagt, der war Rechtsanwalt. Ja? Und man sagt von Finney, dass seine Vorträge messerscharf waren und dass er also sehr tief gegangen ist in seinen Auslegungen. Zu seiner Zeit gab es einen anderen, das war Moody. Moody war eher so einer für die Herzen. Also die beiden haben eigentlich Amerika gerockt. Wenn wir heute von christlichem Amerika reden, dann liegt das eigentlich an diesen beiden Leuten. Davor war das gar nicht christlich. Also wir denken ja immer, ne, so Mayflower, Billy Graham, evangelikale Amerikaner, ne? So irgendwie. Und das stimmt so nicht. Also da gibt es schon durchaus nochmal ein paar andere Bewegungen drin. Und Finney, von dem wird die Geschichte erzählt, dass er in Kalifornien gewesen ist, auf einer Evangelisation. Also die haben Hallen gemietet, wo Tausende drin waren. Und da hat er gepredigt. Und das war angesetzt auf 6 Wochen, diese ganze Geschichte. Und ich weiß jetzt nicht genau wann, aber ich sag mal so in der 2. Woche, kam jemand nach vorne gerannt mit dem Schrei, ich will gerettet werden. Weil er es einfach nicht mehr ausgehalten hat, wie Finney über die Sünde redet und wie schrecklich die Sünde ist und was die Sünde mit unserem Leben macht. Und wisst ihr, was Finney geantwortet hat? Setzen Sie sich hin, junger Mann, Sie wissen noch gar nicht, wovon Sie gerettet werden müssen. Und dann hat er ihn wieder hingesetzt. Man sagt, dass als er dann den ersten Aufruf gemacht hat, nach 6 Wochen, also das erste Mal die Einladung gegeben hat, wer jetzt will, der darf Christ werden, dass 10.000 zum Glauben gekommen sind. Das hat Kalifornien verändert innerhalb von dann Tagen, was da passiert ist. Also ich beschreibe, ne, wir hören uns diese Geschichte an und sagen, ey Mann, welcher normale Mensch tut sich das an, 6 Wochen lang irgendwo zu sitzen und sich erzählen zu lassen, wie schrecklich die Sünde ist. Ja, ich meine, das, also, und das Ganze ist 150 Jahre her. Also wir reden jetzt nicht irgendwie von 1200 Quetsch irgendwie und Kettenhemden und Pferde und so, sondern wir reden eigentlich von halbwegs modernen Menschen. Also wir sind ja auch halbwegs modern, das ist also ungefähr unser Level. Jetzt sind 150 Jahre vergangen, Sigmund Freud ist gekommen, war da und ist wieder tot. Und Sigmund Freud hat uns irgendwie beigebracht und in unsere Gesellschaft zutiefst reingelegt, dass sowas wie Schuld und Sünde, dass das irgendwie völlig unpassende Begriffe sind. Er würde sagen, also Schuld und Sünde, ja, lass uns mal frei verhandeln, worum wir hier reden. Das, worum es eigentlich geht, sind Schuldgefühle. Also wir haben heute eigentlich nicht mehr Probleme mit Schuld und Sünde, sondern wir haben heute Probleme mit Schuldgefühlen. Das ist eigentlich das Lebensgefühl, mit dem wir hier zu tun haben. Und tatsächlich ist das ja auch das, was in diesem Theaterstück bei diesen drei Leuten irgendwie, damit versuchen sie jetzt irgendwie umzugehen. Nämlich das eine, dass dieses Gefühl, dass ich bin schuldig geworden, ne, dieses Gefühl, das war so drückend und dieses Erdrückende hat diese Frau eingeengt und eingeengt und eingeengt. Dann gibt es so den, der voll auf der Schiene des Schuldgefühls ist, also Schuld und Sünde, so richtig halt Schuld und Sünde gibt es gar nicht. Ne? Und wenn man das auf der Ebene des Schuldgefühls irgendwie abhandelt, dann ist man ja auch schnell dabei zu sagen, auch alles gut und irgendwie sowas. Und eigentlich ist man dann, und das war ganz witzig in diesem Stück, ich glaube, dass das tatsächlich stimmt, man ist dann irgendwann tatsächlich mehr in so einer Selbstoptimierungsfalle, die eben sagt, na Gott ist doch gut, Gott liebt mich, Gott vergibt gerne Schuld. Warum macht er mich nicht zu einem besseren Menschen? Also irgendwann ist eigentlich Gott nur noch zuständig, sozusagen mir was zu geben. Und was ich gebe, ist dann eigentlich gar nicht mehr relevant. Mir was zu geben und wenn er mir nichts gibt, dann ist er doof. Das hat so ein bisschen was von einem beleidigten Kind, irgendwie so diese Haltung. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das ganze Thema von Schuld und Sünde so durchzuabstrahieren, so virtuell irgendwie anzugehen, dass das nur noch ein Begriff ist. Nur noch eine Idee. Also wir reden dann über Schuld und dann das hat dann alles irgendwie 1000 Winkel und 1000 Namen, aber es hat eigentlich mit der Realität, mit meinem Leben, nichts mehr zu tun. Einige von uns lesen im Moment ja mit Paulus, also lesen durch die Bibel und Paulusbriefe und wir sind gerade im Römerbrief. Und eben diese Passage, die jetzt ja auch ein paar Mal von Sandra vorgelesen wurde, zum Römer 8. Und bevor wir da einsteigen in dieses Ding, möchte ich euch nochmal reinnehmen, wie Paulus mit dieser Geschichte umgeht. Paulus versteht Sünde als etwas, was Beziehungen zerstört. Es zerstört Beziehungen zwischen mir und anderen Menschen und es zerstört Beziehungen zwischen Gott und mir. Sünde trennt. Es gibt ein Bild im Alten Testament, da heißt es mal einmal von Gott, und es ist ein sehr eindrückliches Bild, finde ich, da sagt Gott, denkt ihr, meine Hand ist zu kurz, euch zu helfen, also meine Hand ist zu kurz, zu euch zu kommen? Nein, sondern eure Sünde steht wie eine Mauer zwischen euch und mir. Also das ist das Bild der Trennung, also sehr plastisch gemalt. Zu sagen, Sünde ist so eine Mauer. Dieses Bild der Sünde als Mauer, das haben dann die Übersetzer in die deutsche Sprache zwei Etagen tiefer gelegt, die haben dann aus der Mauer den Sund gemacht. Also die hatten dieses altgermanische Wort Sund und haben das für das Wort Sünde genommen und gesagt, ja, denkt ihr, ich komme nicht, ich will nicht zu euch kommen, würde es dann wohl heißen, nein, sondern eure Sünde ist wie ein Sund zwischen euch und mir, dass ich eben nicht zu euch kommen kann. Also Sünde ist was Trennendes. Das, was wir sind, trennt uns von anderen, trennt uns von Gott und von Menschen und das, was wir tun, trennt uns von Gott und von Menschen. Das, was wir denken, trennt uns von Gott und von Menschen. Ich denke, jeder von uns kennt diese Dinge, wo wir sagen, also wie gut, dass keiner weiß, was ich jetzt gerade denke. Also ich meine, es wird jetzt allein in diesem Moment zum Fünftel der Leute so gehen, dass sie sagen, wie gut, dass meine Gedanken jetzt nicht laut hier gerade hochrattern irgendwie so. Und es gibt da eine Menge drin, was uns auch trennt. Weil wir eigentlich, gibt es etwas in uns, das hat Sehnsucht danach, so wie wir sind, geliebt zu werden. Netto, brutto, Verpackung, alles, was irgendwie so, alles. So wie wir sind. Das, was wir leben, das, was wir denken, das, was wir fühlen, so geliebt zu werden. Und dann gibt es was anderes in uns, das guckt in den Spiegel und sagt, aber eigentlich will ich gar nicht, dass das alles geliebt wird. Da sind nämlich Sachen dabei, die finde ich selber richtig ätzend. Die will ich nicht. Und mit denen muss ich aber auch ja irgendwie, mit denen wache ich morgens auf und mit denen gehe ich abends ins Bett. Wenn wir anfangen, ernst zu nehmen, dass es Sünde gibt, also nicht Schuldgefühle. Schuldgefühle ist ein ganz anderes Thema. Schuldgefühle, da können wir fröhlich drüber reden, eine ganz andere Runde. Aber wenn wir anfangen, ernst zu nehmen, dass es Sünde gibt, dass es Schuld gibt, wenn wir da unser Herz mal für aufmachen, dann merken wir, dass dieses Ding ein Riesenthema ist und sehr viel umfasst von unserem Leben. Ganz viel von unseren Sehnsüchten berührt, ganz viel von unseren Ängsten berührt, ganz viel von unseren inneren Zielen berührt, dass wir die Dinge wollen, aber nicht wollen oder doch wollen und schaffen, aber nicht schaffen. Diese Spannung versucht Paulus im Römerbrief zu beantworten. Sagen so, wie gehen wir jetzt damit um? Und ich will und muss das jetzt auch so ein bisschen vereinfachen, aber ich glaube, dass es gut ist, dem auch zu folgen. Im Römerbrief Kapitel 5, da sagt Paulus, dass wir im Leben herrschen sollen durch den einen Jesus Christus. Das ist eigentlich Gottes Sehnsucht für unser Leben. Gott nimmt uns rein in sein Königreich, in sein Herrschaftsgebiet, da wo seine Regeln gelten, wo wir ihm unsere Steuern zahlen, wo wir ihm dienen, wo wir seinen Schutz genießen, wo sein Name über uns ausgerufen ist. Er nimmt uns rein in sein Königreich. Und lebend in seinem Königreich und unter seiner Herrschaft lebend, spricht Gott uns zu, dass wir in unserem Leben herrschen. Dass wir nicht die Opfer unseres Lebens sind, sondern die Täter unseres Lebens sind. Im Leben herrschen, das ist, finde ich, eine sehr, sehr moderne Formulierung, die Paulus da verwendet. Die Sehnsucht ist irgendwie gut beschrieben. Das ist eigentlich das, was wir uns wünschen, dass nicht das Leben uns lebt, sondern dass wir unser Leben leben. Und dann geht es weiter, also Kapitel 5, Römerbrief Kapitel 5, und dann Kapitel 6 redet er dann sehr tief davon, dass wir, da gibt es so eine Formulierung, der Sünde gestorben sind. Also Christus ist gestorben am Kreuz, Christus ist mit unserer Sünde ans Kreuz gegangen, ist mit unserer Sünde gestorben. Und Paulus geht im Römerbrief Kapitel 6 noch weiter und sagt, nicht nur mit unserer Sünde ist ans Kreuz gegangen, sondern er ist mit mir ans Kreuz gegangen. Ich bin gestorben. Und all das, was Gott von mir trennt und mich von Gott trennt, eben diese Mauer, dieser Sund, all das ist am Kreuz gestorben mit Christus. Und eigentlich müsste es doch jetzt so sein, dass jetzt der Abspann des Films, des Evangeliums kommt, und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Gott und ich. Also wir sollen im Leben herrschen, die Sünde ist beseitigt. Hurra! Da wären wir jetzt also irgendwo im Römerbrief Kapitel 6. Aber Paulus macht weiter. Und dann fängt er an in einem Text, Kapitel 7, ich lese den jetzt nicht vor, aber wenn ihr mal Paulus begegnen wollt, so seinem Herzen begegnen wollt, dann so Kapitel 7, so die zweite Hälfte, redet Paulus davon, dass er was leben will und er schafft es nicht. Und dass er merkt, ich will das auch nicht, aber eigentlich will ich es. Und ich kann das nicht, aber eigentlich kann ich es. Und es zerreißt ihn. Jemand, der diesen Text mal, finde ich, also sehr schön bearbeitet hat mal gesagt, es ist übrigens die Passage in der Bibel, in der am meisten ich mir meiner mich drin steht. Es wimmelt in diesem Text von ich mir meiner mich. Wenn ihr das mal euch anguckt, einfach nur sprachlich mal anguckt, dann merkt man, wie hier ein Mensch komplett um sich und sein Leben und seine Lebensführung und seine Gefühle und seine Sehnsucht und seine Ziele um all das kreist. Und es ist eine Frage, die in der Theologie gerne gestellt wurde, eine klassische Frage für irgendwelche Proseminararbeiten oder Seminararbeiten an theologischen Seminaren. Redet Paulus hier vom unerlösten oder vom erlösten Menschen? Und ich glaube, die richtige Antwort ist, Paulus redet von einem Menschen, der nicht auf Gott schaut. Ob er erlöst ist oder nicht, ist völlig irrelevant. Ob er Christ ist oder nicht, ist total irrelevant. Hier schaut jemand auf sich. Und wenn wir uns konzentrieren auf unser Herz und konzentrieren auf unser Leben, konzentrieren auf uns und um uns kreisen, dann erleben wir diese Spannung, die Römer 7 beschreibt. Genau diese Spannung. Wir würden gerne anders und wir tun es nicht. Und dann sind die Fluchten daraus eine Theologie, die Sünde als Hauch vorübergehend, ne, ist ja sowieso alles vorbei und Schluss und aus, oder eine Theologie, die sich reinwirft in die Zerknirschung und in der es eigentlich nur noch ein halber Schritt ist hin zur Selbstkasteiung, um irgendwie angemessen damit umzugehen, dass man so ein schlimmer Mensch ist. Oder indem man Sünde nur noch als theologisches Problem betrachtet und nicht mehr als etwas, was meinen Tag durchzieht. Dass ich eben morgens mit meinen Kindern gerne anders umgehen würde, als ich es tue. Dass ich mit mir anders umgehe, als ich es tun würde. Dass ich mit der Kassiererin bei Aldi anders umgehe, als ich es gerne tun würde. Paulus beschreibt einen tiefen Schmerz. Und auf diesen Schmerz antwortet er jetzt in Römer 8. Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Also, vor dem Gericht Gottes, vor dem Angesicht Gottes, vor dem Richter der Welt, vor dem wir tatsächlich unser Leben verantworten, die Frage ist nicht, ob wir Schuldgefühle haben, sondern ob Gott uns für schuldig erklärt. Ob wir Schuldgefühle haben oder nicht, ist irrelevant. Und Paulus sagt das auch an mehreren Stellen. Vor dem Gericht Gottes gibt es keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Er wiederholt hier letztlich Römer 6, wenn man so will. Wir sind mit ihm gekreuzigt. Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt, du bist befreit vom Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Das erkläre ich kurz. Es gibt ein Gesetz, auf das wir eingeschworen worden sind. Zweites Buch Mose, Kapitel 20, die 10 Gebote und dann noch so ein paar Sachen, die da mit dranhängen. Es gibt ein Gesetz, zu dem wir mal Ja gesagt haben. Wir, die Menschheit, stellvertretend haben das andere für uns getan, haben wir Ja gesagt. Und aufgrund dieses Gesetzes sind wir verpflichtet, etwas zu leben. Das leben wir aber nicht. Und weil wir es nicht leben, sind wir Sünder. Und jetzt wird die Strafe an uns vollzogen vor 2000 Jahren, nämlich am Kreuz. Das Gesetz, das gute Gesetz, wurde von der Sünde missbraucht und hat zum Tode geführt. Bis hierhin verhältnismäßig einfach. Einfach nur eine Wiederholung. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt. Was ist die Antwort des Paulus? Die Antwort des Paulus ist tatsächlich Beziehung. Beziehung zu Gott selber. Paulus sagt, wenn du mit deiner Sünde umgehst, dann schau doch mal weg von der Sünde und schau zu mir. Tänzel nicht über die Sünde, lass dich nicht von der Sünde zerreißen und diskutier nicht über Sünde, sondern komm zu mir. Gott bietet uns an, in uns zu leben. Wir haben vorhin in diesem Kinderlied, ne, du bist so groß und machst dich für uns so klein. Ne? Also er macht sich noch ein bisschen kleiner, er passt tatsächlich in uns rein. Er passt tatsächlich in uns rein. Also diejenigen von euch, die den letzten Marvel-Film gesehen haben, ne? Okay, es geht noch viel kleiner. Der Heilige Geist, Gott selber, passt in uns rein und bietet uns von innen heraus Gemeinschaft an. Er redet hier so richtig von einem Gesetz. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt. Also was Paulus wichtig ist, und das haben wir im Galaterbrief gesehen, im Römerbrief jetzt gesehen, das, was Paulus wichtig ist, dass er sagt, du sollst nicht dich noch mehr bemühen. Du sollst nicht noch tiefer ins Gesetz einsteigen. Eins der schlimmsten Sätze, die wir sagen können, ich streng mich jetzt richtig an. Und jetzt mache ich es richtig. Das ist der sicherste Deal zum Unglücklichsein. Das ist nicht die Lösung. Das ist aber das, wie unsere Gesellschaft ganz stark tickt. Streng dich nur richtig an. Und wenn du es alleine nicht hinkriegst mit dem Anstrengen, dann hol dir einen Therapeuten, Coach, Mentor etc. pp., der sich mit dir anstrengt oder für dich anstrengt oder über dir anstrengt oder dir beim Anstrengen zumindest zuguckt. Und wir gehen mit Sünde manchmal ähnlich um. Das ist aber nicht die Antwort, die Gott gibt. Die Antwort, die Gott gibt, ist, ich bin die Antwort. Gott selber ist die Antwort. Gott sagt, ich will in dir wohnen. Das Gesetz konnte uns Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere selbstsüchtige Natur nicht ankam. Deshalb sandte Gott seinen Sohn in der leiblichen Gestalt von uns selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen Menschen und ließ ihn sterben als Opfer für die Sündenschuld. So machte er der Sünde den Prozess eben dort, wo sie ihr Macht entfaltet hatte, in der menschlichen Natur. Gott wurde ganz Mensch in Jesus und hat als Mensch sich mit mir geopfert am Kreuz. In ihm ist der Prozess gemacht worden. Aber spannend ist, was dann für uns daraus kommt. Als Folge davon kann jetzt die Forderung des Gesetzes von uns erfüllt werden. So gewiss unser Leben nicht mehr von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt wird, sondern vom Geist Gottes. Die Lösung, die Gott anbietet, ist, lass dich von mir leiten. Gib mir deine Hand. Und das ist so ein bisschen wie Kinder, die in den Kindergarten kommen. Die Ausflüge gehen nur, solange die Kinder ihre Hand am Buggy haben. Dann kann man auch mit einem Erzieher, nein, einer geht ja nie, ne? Zwei Erzieher und sechs Kindern einen Ausflug machen. Über gefährliche, finstere Straßen und alles, solange nur die eine Hand am Buggy ist. Oder wo immer der eine Punkt ist, wo die Hand nie von weg darf. Und das wird mit Kindern über Wochen teilweise geübt, dass sie nie ihre Hand von X oder Y wegnehmen. Dann geht das. Gott will unsere Hand in seiner Hand. Gott will unsere Hand in seiner Hand. Und dann kann er uns zuversichtlich anstrahlen und kann sagen, wir schaffen das. Wir kommen auch über die sechsspurigen Straßen rüber. Vertrau mir. Ich weiß das richtige Tempo. Ich weiß die richtigen Wege. Ich weiß, wo die grünen Ampeln sind. Ich kenne die Gefahren wahrscheinlich besser als du, kleiner Mensch. Ich weiß um das Zerstörerische, was da drin ist. Aber ich habe eine Antwort. Ich habe eine Antwort und ich bin diese Antwort. Paulus sagt, die Lösung, Sünde zu überwinden, ein Leben zu führen, das besser wird, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, ist, vertrau dich Gott an. Und das geschieht so Stück für Stück. Das fängt vielleicht damit an, dass man morgens sich 3 Minuten Zeit nimmt und sagt, Gott, gibt es irgendetwas, was du mir für heute sagen willst? Was soll ich heute tun? Und einfach mal tun, was da kommt. Diejenigen von euch, die sagen, ah, das ist ja, ne, das mache ich ja. Okay, dann mach's halt 2-mal am Tag. Und gewinne einen Lebensstil, der mehr und mehr und mehr sich zu Gott umdreht und fragt, was ist jetzt dran? Was soll ich sagen? Was soll ich tun? Wie soll ich reagieren? Gott, was denkst du jetzt gerade über das, was in meinem Herzen abläuft? Schau Gott, ich habe die letzten 20 Minuten um diesen Gedanken gekreist. Gott, was denkst du eigentlich darüber? Was sind deine Gedanken darüber? Gott, was denkst du eigentlich, wenn du mich siehst? Weil ich weiß, was ich sehe, wenn ich in den Spiegel gucke, aber was siehst du eigentlich? Was denkst du über mich? Und so sickert Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr der Geist Gottes tiefer und tiefer rein in unser Denken und in unser Fühlen, in unser Wollen. Und ich würde es mal platt sagen, eine gewisse Leichtigkeit kommt in die Sache rein. Wenn wir von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt werden, liegt uns an dem, was unsere Natur will. Wenn wir vom Geist Gottes bestimmt werden, liegt uns an dem, was der Geist Gottes will. Da steckt ja so ein Wenn drin. Und das Wenn ist tatsächlich das des Herrschaftswechsels. Und das ist ja ein unfassbar schwieriger Beschluss. Also manche Leute brauchen Jahre, um irgendwann mal zu fragen, willst du mich heiraten? Na? Die Frage, will ich mein Leben Gott abgeben, braucht vielleicht manchmal genauso lang. Aber das ist die Frage, die hier drin steckt. Will ich mein Leben abgeben? Gebe ich die Hoheit darüber, wie ich mein Leben beurteile, aus der Hand? Gebe ich Gott das Recht zu sagen, was falsch und richtig ist? Gebe ich Gott das Recht zu sagen, rechts oder links? Gebe ich Gott das Recht zu sagen, gut oder nicht gut? Paulus stellt das hier ganz simpel nebeneinander. Hier an dieser Stelle ist es simpel. Wenn man sich den ganzen Brief anguckt, dann merkt man, wie komplex Paulus sich versucht, irgendwie mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Aber es geht eben nicht darum, dass wir jetzt einmal einen Beschluss fassen, obwohl das kannst du gerne in 2 Minuten tun, ich gebe dir gleich die Gelegenheit dazu, sondern es geht darum, dass wir Tag für Tag für Tag für Tag für Tag zusammenwachsen, dass die Beziehung lebt. Meine Beziehung zu ihm, seine Beziehung zu mir. Und dann werden wir ein bisschen ähnlicher. Wir hatten jetzt gerade ein lustiges Ding bei uns, für uns als Ehepaar. Also bevor wir geheiratet haben, haben wir mal Porzellan ausgesucht für uns, weil wir hatten nur Krempel und Kruscht und irgendwie, das ist heiraten und man muss ja sagen, was man geschenkt bekommt. Also heute ist das ein bisschen einfacher, darf man sagen, Geld. Ne? Das war damals nicht so einfach. Und dann haben wir also Geschirr und am Ende haben wir uns auf ein Geschirr geeinigt nach Wochen. Zwischendurch hat meine Frau gesagt, warum entscheidest du eigentlich mit uns? Oder solche Sachen, ihr könnt euch das vorstellen. Wir waren verhältnismäßig frisch zusammen und so weiter. Ne? Also es war alles so vom... Ne? Und am Ende haben wir uns auf ein Geschirr geeinigt, was wir dann irgendwie nach 10 Jahren zur Hälfte niedergemacht haben, weil es so schlechte Qualität... Also egal. So, ne? Vom egal. Jetzt, vor ein paar Wochen, sehe ich auf dem Tisch bei uns im Wohnzimmer aufgeschlagen. Meine Tochter liebt die Zeit und zwischendurch bestellt sie uns die Zeit. So irgendwelche Probeabos, die dann auf einmal bei uns im Briefkasten liegen. Und da war eine Werbung drin für Leute, die Bilder verkaufen. Und war aufgeschlagen ein Bild von so Blumen. Und das Witzige war, dass ich mir das vorher angeguckt hatte, einen Tag davor. Und beim Durchblättern fand ich dieses Bild fantastisch. Fand ich irre. Und meine Frau hat das Ding auf den Tisch gelegt, weil sie da, und dann hat sie gesagt, ja, hast du es gesehen? Das ist doch ein irres Bild. So, ne? Und das ist ganz lustig. Also sowas wäre uns vor 20 Jahren nicht passiert, dass wir dasselbe Bild schön finden. Ja? Also ich meine, es ist immer noch so, dass wenn wir in einem großen Museum sind, wir nicht unbedingt immer durch denselben Gang laufen. Ne? Aber so, es passiert eben doch mal. Also nach 28 Jahren Ehe sind wir so dicht beieinander, dass wir dasselbe Bild schön finden. Da ist Hoffnung für deine Beziehung zwischen dir und Gott. Da ist Hoffnung dass es einen Gleichklang geben kann zwischen dem Schlag deines Herzens und dem Herzschlag Gottes. Weil es Gottes Sehnsucht ist. Vielleicht sehnst du dich danach, Gott zu gefallen. Glaub mir, Gottes Sehnsucht ist größer. Er will dir nah sein. Er will, dass ihr euch ähnlich werdet. Er will, dass dein Leben gelingt. Er will, dass du im Leben herrschst. Ich habe es ja gerade schon gesagt, vielleicht gibt es ja Einzelne, die sagen, jetzt lass uns mal klare Kante machen. Ich würde mich gerne heute, hier und jetzt, nicht wissend, was das eigentlich heißt, ähnlich wie bei einem Eheantrag, würde ich mich gerne entscheiden zu sagen, ich möchte gerne anfangen, mit Gott zu leben. Das, ganz ehrlich, die meisten von uns, ich inklusive, ich weiß bis heute noch nicht so ganz genau, was das eigentlich heißt. Ja? Aber das ist wie heiraten. Das erschließt sich uns auch manchmal erst über Jahrzehnte. Weil es eine Beziehungsgeschichte ist. Aber irgendwann muss man mal sagen, ja, ich will. Gehört ja auch zu diesen ganz merkwürdigen Sachen. Die Leute sind manchmal 10 Jahre zusammen und nachdem sie geheiratet haben, gucken sie nach 3 Monaten in den Rückspiegel ihres Lebens und sagen, es hat sich wirklich mit dem Heiraten was geändert. Völlig überraschend für die meisten Leute. So ist das mit der Sache mit Gott auch. Irgendwann muss man mal irgendwie mal sagen, ich lasse das jetzt nicht einfach nur an mir geschehen, dass Gott mir immer näher kommt, sondern irgendwann sage ich mal, ich will. Ich möchte euch bitten, dass jetzt einfach mal alle aufstehen. Ich bete mit uns. Und dann bete ich ein Part vor für diejenigen, die sagen, ich möchte Gott mein Leben geben. Jesus, danke, dass du hier bist und danke, dass du gekommen bist, um Sünder glücklich zu machen. Um uns zum Vater zu bringen und uns nach Hause zu holen. Und wir befehlen dir die Kämpfe unseres Lebens an. Und wir sind hier, um dir zu sagen, wir wollen, dass das deine Kämpfe sind. Wir wollen an deiner Hand sein. Wir wollen uns nicht abarbeiten am Leben, sondern wir wollen im Leben herrschen. Wir wollen, dass du in unserem Leben regierst. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte mich heute, hier und jetzt entscheiden, Gott zu folgen, dann bitte ich dich, dass du das mitbetest. Und wäre schön, wenn einfach das viele einfach auch so mitbeten als Unterstützung. Bete immer einen kurzen Satz und dann bete doch einfach hinterher. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass ich dir mein Herz anvertrauen darf. Dass mein Leben bei dir in besten Händen ist. Ich bitte dich, komm in mein Herz. Mach mich frei von mir. Mach mich frei von welchen Fesseln auch immer. Leite mich. Verherrliche dich über meinem Leben. Dein Wille geschehe. Danke, dass du mich liebst. Diese Liebe soll mein Leben prägen. Ich will dich lieben, ich will Menschen lieben. Hilf mir dabei. Amen. Wir steigen ein in den Lobpreis und ihr könnt gleich dabei stehen bleiben.